In der heutigen Folge spreche ich mit Ingo Bulcrin. Er hat über 35 Jahre bei IKEA gearbeitet und begleitet heute Menschen sowie Unternehmen als systemischer Coach und Berater. Wir sprechen über seine Zeit im Konzern, über den Sprung in die Selbstständigkeit und auch über diese ständige Weiterentwicklung, die du in der Selbstständigkeit gerade zu Beginn durchläufst. Und wir unterhalten uns auch darüber, wie Unternehmen ihre Organisationsstruktur neu denken müssen. Bevor wir in die heutige Folge starten, noch eine Bitte an dich. In den letzten 90 Tagen haben über 30.000 Menschen unseren Podcast gehört. Ja, das freut mich persönlich sehr, aber leider haben über 90% von euch unseren Podcast noch nicht abonniert. Daher meine Bitte an dich, abonniere bitte unseren Podcast, wenn dir die heutige Folge gefällt. Das hilft uns mehr, als du dir vorstellen kannst. Vielen Dank und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Ingo, was muss ich über dich wissen, damit ich dich als Mensch vernünftig einschätzen kann?
Das ist eine gute Frage. Geboren im Ruhrgebiet. Opa Bergmann, viel in der Welt rumgekommen, neugierig, unterhalte mich gern mit Leuten, bin neugierig, auch neue Menschen kennenzulernen, das ist eigentlich so das Wesentliche.
Und jetzt muss ich auch sagen, wie ich dich kennengelernt habe, wie ich neugierig auf dich geworden bin. Ja. Du warst über 35 Jahre bei IKEA. Ja, das hat mich jetzt mal zum Stolpern gebracht und ich dachte mir, wie kann man 35 Jahre in einem Konzern arbeiten, dann auch noch in einem Möbelhaus, ja, wenn man nicht gerade derjenige ist, der jede Woche irgendwie eine neue Küche oder ein neues Wohnzimmer designen darf. Hol uns doch mal ab, was hast du 35 Jahre lang bei IKEA gemacht? Was waren da so die Kernmeilensteine in der Tätigkeit, die du da ausgeübt hast?
Also 35 Jahre in der Nutshell, also letztendlich waren es sogar 37 Jahre, um ganz ehrlich zu sein. Angefangen, der Auslöser war, dass ein Einrichtungshaus damals abgebrannt ist. Und das war so ein Event sozusagen. Und das konnte man sich damals von oberhalb von so einer Plattform, konnte man sich das anschauen. Und dann bin ich als Jugendlicher hingefahren. Und das war so der Moment, wo ich dann gedacht habe, wenn die wieder aufbauen, bewerbe ich mich da. Und gesagt, getan, beworben, genommen und angefangen als Kundenwagenschieber. Da gab es noch die Menschen, die die Kundenwagen auf dem Parkplatz gesammelt haben, bei Wind und Wetter, bei Sonne und Schnee und mit einem befristeten Arbeitsvertrag über 3 Monate. Dann habe ich da angefangen, das war 1985 und daraus sind 37 Jahre geworden.
Was hat dich bei IKEA so lange gehalten? Du hast ja nicht 37 Jahre lang Einkaufswegen vom Parkplatz eingesammelt.
Nee, das habe ich in der Tat nur 2,5 Monate gemacht. Und das sind zwei Sachen. Was mich da so lange gehalten hat, war der entscheidende Grund ist, dass ich die Möglichkeit hatte, mich selbst zu verwirklichen, also meine Eigenschaften, meine Stärken mit reinzubringen, aber auch weiter zu wachsen. Also ich habe da immer ein Umfeld vorgefunden, was mir die Möglichkeit gegeben hat, mich zu beweisen, zu wachsen, zu lernen. Das ist das eine. Und weil du gesagt hast, nicht Kundenwagen geschoben, 37 Jahre lang, Gott sei Dank nicht. Und da fing es schon an, da gab es jemanden, der hat an mich geglaubt. Und der hat gesagt, du Ingo, ich kann nicht sehen, wie du das da draußen machst bei Wind und Wetter. Das war nämlich im Dezember dann. Das war der ein Abteilungsleiter im Haus und der hat gesagt, komm, ich brauche Leute, gute Leute wie dich, ich hole dich rein. Und damit ging das dann in ein festes Arbeitsverhältnis über.
Und in welchem Bereich hast du dann gestartet?
Logistik war das. Logistik, alles, was im Logistikbereich angefallen ist, von Inventur über Staplerfahren, über Kommissionieren, über Kontakt auch mit den Kunden, die Ware auszugeben, alles, was dazu gehört. Interne Auffüllung, also so, dass die Ware auch zur Verfügung steht, alles.
Jetzt zoomen wir mal die 37 Jahre nach vorne. Wo ist deine Reise bei IKEA geendet?
Vom Inhalt her bei einem Projekt, da ging es um das Thema Zero Emission, das heißt eine Einführung praktisch von allen Lieferwegen, von der Distribution wirklich mit dem Thema Zero Emission umzustellen, als Projektleiter, als Verantwortlicher und als Konzeptverantwortlicher. Die Firma lebt ja von einem sehr starken Konzept, was auch super trägt und getragen hat. Und das, sage ich mal, zu schulen und weiterzuentwickeln, gemeinsam mit der Zentrale und aber auch gemeinsam mit den Einrichtungshäusern. Da war ich dann zum Schluss. Das war so dieser Bogen, das war diese Reise von 37 Jahren.
Das heißt, angefangen als Wagenschieber und aufgehört bei der strategischen Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie.
Da Unternehmensstrategie beziehungsweise auch und bei dem Thema Nachhaltigkeit ja mit zu beeinflussen. Und da ist das, was ich vorhin sagte, unterschiedliche Themen beeinflussen zu können, weiterentwickeln zu können. Und ich sag mal, relativ oder sehr frei in dem, was ich an Möglichkeiten hatte. Also
Jetzt
das Konzept war relativ dünn.
ist ja der Hebel bei IKEA für Nachhaltigkeit zu sorgen, eigentlich ein ziemlich großer und den Impact, den man damit erzeugen kann, sicherlich ein enorm wertvoller. Was hat dich dann dazu bewogen, nach über 35 Jahren dann bei IKEA zu kündigen und in die Selbstständigkeit zu wechseln? Gab es für dich so einen Moment, wo du gesagt hast, es passt jetzt hier bei IKEA nicht mehr? Oder hast du gemerkt, dass es nicht das richtige Thema ist, an dem du arbeiten willst?
Ich glaube, es war beides. Ich glaube, das war eine Entwicklung, die sich über die letzten, ich sag mal, fünf Jahre als Größenordnung angebahnt hat. So ein Gefühl, ist es wirklich noch was Neues? Kann ich mich wirklich zu 100% einbringen? Kann ich Sachen auch verändern? Oder ist es, ich sag mal, der gleiche Wein in anderen Schläuchen? Und da hat sich irgendwann das Gefühl manifestiert und dann haben wir gesagt, okay, uns tief in die Augen geschaut und gesagt, okay, wie würde das aussehen, wenn wir beide den Wunsch hätten, dass vielleicht der Weg jetzt hier zu Ende ist? Genau.
Wie habt ihr den Weg dann für euch definiert? Also war das ein harter Bruch? Ich frage rein aus Interesse. Ich habe in den letzten
Ja.
Wochen einige Gespräche geführt mit Menschen, die gerade genau an dieser Stelle sind. Und es gibt verständnisvolle Kollegen bzw. Vorgesetzte, die einem dann auch dabei helfen, diesen Weg zu beschreiten. Und dann gibt es die Chefs, die einen auf gut Deutsch gesagt mit Arbeit zumüllen bis zum letzten Tag, damit du auch bis dahin nicht die Möglichkeit hast, irgendwas anderes zu machen. Wie geht es
Also
dir?
da kann ich gar nichts, da kann ich gar nichts Schlechtes und würde ich auch nichts Schlechtes sagen, weil ich sag mal zu 99% die Zeit, wenn ich die 37 Jahre nehme, immer positiv waren oder eher positiv belegt waren. Natürlich gibt es immer Höhen und Tiefen. Ich meine, das geht in jeder Firma. Aber wir haben das relativ schnell vernünftig und sauber hinbekommen. Das war innerhalb von 4 Wochen, haben wir da eine Lösung hinbekommen, die für beide Seiten okay war. Und von daher war das ein sauberer Schnitt, wo ich dann auch in dem Moment, wo ich das letzte Mal aus der Tür gegangen bin, schon auch so mal kurz schlucken musste und gesagt, okay, jetzt gehen hier 37 Jahre aus der Tür.
Aber keine Angst, ich glaube, du wirst auch in Zukunft noch das ein oder andere Mal bei IKEA landen. Wahrscheinlich dann eher
Ich war, ich
als
darf es ja gar
Kunde.
nicht laut sagen, aber ich habe weiterhin Umsatz gemacht.
Welche Idee ist denn in deinen Kopf angewachsen? Du hast gesagt, es war so ein schleichender Prozess, dass du dann so 5 Jahre vor dem Ende eigentlich langsam angefangen hast, darüber nachzudenken, doch was anderes zu machen. Was hat sich da für eine Idee bei dir manifestiert?
Ja, das ist, ich verstehe die Frage, aber die zu beantworten auf den Punkt ist extrem schwierig, weil diese Idee gab es nicht. Ich glaube, dass auch da im Prozess ganz viele Bälle auf dem Tisch, ganz viele Themen, ich sag mal wirklich von einer Weltreise über 3 Jahre bis hin zur Selbstständigkeit, ganz unterschiedliche Geschichten. Was von vornherein klar war für mich, da musste ich wirklich, ich glaube, weniger als eine Sekunde nachdenken, angestellt oder selbstständig. Die Frage oder den Punkt habe ich mir ganz, ganz schnell beantwortet. Da habe ich gesagt, es muss Selbstständigkeit sein, ich muss mich verwirklichen können, ich muss meine Idee, wie immer die dann auch aussieht, dann auch eigenständig in die Welt bringen dürfen.
Das heißt, ich höre daraus, du hattest die Idee noch nicht, als du dann das letzte Mal aus der Tür gegangen bist.
Genau, die Idee hatte ich noch nicht. Ich hatte so Grundannahmen, ich hatte vielleicht so, ich sag mal, gefühlt 4, 5 Bälle in der Luft, spontan. Von den 4, 5, glaube ich, hat sich kein einziger realisiert. Das kam wirklich erst nach und nach. Dafür hab ich mir Zeit genommen. Und die hatte ich auch, ja. Und das war auch gut so. Weil die ersten Gedanken waren die Gedanken, die zum Schluss, die haben es nicht geschafft.
Was waren das für Gedanken? Was waren so die Ideen, die es nicht geschafft haben?
Die es nicht geschafft haben, also war die Sprecherkarriere, also wirklich Hörbücher zu besprechen. Das ist ja so ein Hobby, ein Nebenzweig, der jetzt aber brach liegt. Das war eine Möglichkeit. Aber auch das Thema wirklich in Anführungsstrichen auszusteigen und 2 Jahre um die Welt zu reisen. Das war auch durchaus ein Thema, weil ich unheimlich gerne reise. Und ich habe schon viel gesehen, aber das wäre so raus, einfach Rucksack weg. Das waren so die Ideen und die haben es nicht, also Weltreise hat es noch nicht geschafft. Ganz weg ist es noch nicht.
Du bist ja dann relativ schnell in einer Position als Coach gelandet. Wie ist das gestartet? Wie hast du gemerkt, dass du als Coach einen Mehrwert für Menschen liefern kannst? Ist das noch eine Erfahrung, die du vielleicht schon bei IKEA gemacht hast, oder ist das einfach aus einem Wunschdenken entstanden, was da gar nicht negativ klingen soll, dass du gesagt hast, ich will Menschen einfach helfen?
Das war immer schon da, rückblickend betrachtet. Ich glaube aber nie unter diesem offensichtlichen Label Coaching. Ja. Aufgrund, also qua Amtes habe ich, je nachdem, Abteilungsleiter unter mir gehabt oder auch mit Teamleitern gearbeitet oder auch mit Mitarbeitern aus Kollegen aus dem Haus und die immer trainiert, geschult, begleitet, was ich immer schon gut konnte, heute noch kann, Fragen stellen, Menschen dazu bewegen, nachzudenken, zu gucken, was bedeutet das, was macht das mit ihnen. Und das hat dazu geführt, dass ich das Thema Coaching relativ schnell dann danach wieder aufgenommen habe.
Wie waren da die ersten Schritte? Das war ja dann so das erste, sag ich mal, Geschäftsmodell, das du wirklich verfolgt hast und das auch ein bisschen Fahrt aufgenommen hat. Wie bist du an die ersten Coaches rangekommen?
Die haben mich angesprochen. Es war also ehemalige Kollegen oder auch aus meinem Freundeskreis, die dann selbst gesagt haben, hast du mal Zeit, hast du mal Lust und Interesse, und dann auch natürlich nicht unter diesen, ich sag mal, professionellen Rahmenbedingungen, so wie ich das heute tue. Heute würde ich auch mit einem Fragezeichen gucken und würde sagen, kommt jemand aus dem Freundeskreis und will gecoacht werden, würde ich eher kritischer sehen. Aber das war so der Anfang, ja. Also, oder ich kenne jemand, der hat Bedarf, hast du nicht mal Lust, setz dich mal mit dem in Verbindung. Und so nahm das seinen Lauf.
Und wie hat sich das weiterentwickelt? Du hast dann auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, relativ schnell, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, du hast dich weiter professionalisiert und das, was du vorher eh schon gut konntest, dann auch durch entsprechende Weiterbildung noch weiter gestärkt.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Mir war es von vornherein wichtig, dass ich ein Stück weit auch das ursprüngliche Firmenlabel abschüttel, sozusagen, in Form von, was habe ich da gelernt, und so diese Systematiken und diese Trigger mitzunehmen. Und da war es mir wichtig, den Werkzeugkoffer mal komplett umzustülpen. Und dann habe ich eine Ausbildung an der Hochschule in Berlin gemacht, an der Quadriga, als systemischer Business Coach, ganz offiziell über ein Jahr mit Abschluss und zertifiziert und parallel, mehr oder weniger parallel, noch eine Werte-Coach-Ausbildung in Köln, weil ich gesagt habe, das ergänzt sich gut, das passt zu dem, was ich vorhabe, und das war mir auch super wichtig, das neu in den Werkzeugkasten praktisch wieder reinzulegen.
Wie hat sich dann dadurch das Coaching oder auch das Angebot selbst weiterentwickelt? Du hast da dann mehr unten an der Basis hinzugefügt, du bist besser geworden, du hast den Diamant weiter geschliffen. Hat das für eine große Veränderung im Business selbst gesorgt oder hast du dann auch gemerkt, dass du zwar besser geworden bist, aber dass dir so der Zugang zum Markt doch noch weiterhin fehlt? Also wie hat sich das dann durch die Weiterbildung entwickelt?
Das Erste, das Gravierendste, was sich heute immer noch entwickelt, das Gravierendste ist meine innere Haltung zum Thema Coaching. Das heißt wirklich unter dem Aspekt Menschenfreund, also helfen, unterstützen, auch, ich sag mal, das Technische nicht direkt in den Antwortmodus oder in den Lösungsmodus zu fallen, weil ich bin eine erfahrene Führungskraft, ich habe einiges erlebt, aber das, was ich erlebt habe, muss zwangsläufig nicht für mein Gegenüber passen. Das war das, was sich am stärksten verändert hat. Der ganze Ablauf, Fragetechniken, also die Fragen sind immer besser geworden. Gesprächsführung ist immer besser geworden. Die Struktur ist eine bessere geworden, die irgendwann dann auch in Fleisch und Blut übergeht, je länger du oder je öfter du die Gespräche führst.
Ja.
Und das war der Punkt, wo man dann auch sagen kann, umso besser werden auch die Ergebnisse dann.
Okay, damit hast du natürlich dann auch zufriedenere Coaches am Ende gehabt. Natürlich hat das dann wahrscheinlich die Empfehlungen nochmal weiter angekurbelt.
Total, hätte ich nicht gedacht, dass was mir klar war, und das würde ich auch heute oder sage ich auch jedem Kollegen, auch jüngeren Kollegen, die gerade am Start sind, Vertrauen ist unsere Währung und Vertrauen ist kein Lichtschalter, den man an- und ausschaltet, sondern das muss wachsen. Und alles, was wachsen muss, braucht seine Zeit. So ist das.
Aber es ist ja jetzt nicht beim Coaching, beim reinen Coaching geblieben. Du hast dich ja nochmal weiterentwickelt. Wo
Genau, was.
stehst du heute und wieso bist du diesen nächsten Schritt gegangen, obwohl du ja gerade auch davon gesprochen hast, dass sich eigentlich deine Einstellung zu Coaching gestärkt hat, auch durch die Weiterbildung, du noch besser verstanden hast, warum Sachen, die du vielleicht auch eh schon gemacht hast, gut funktionieren. Warum hast du das Ganze dann wieder in Frage gestellt und bist nochmal den nächsten Schritt gegangen, hast dich nochmal weiter verändert?
Warum ich das getan habe? Ich glaube, das geht ein Stück weit generell zu meiner Einstellung, dass ich viele Sachen hinterfrage, dass ich oftmals auch nicht zufriedener bin oder zufrieden bin mit den Sachen, die passieren. Das ist schon besser geworden, ja, so dieser Perfektionismus oder das muss noch besser gehen und so, das habe ich schon wirklich stark abgeschüttelt. Aber dieses Hinterfragen, was kann man besser machen und was kommt meinen Kunden zugute? Das ist weiterhin geblieben. Und daraus hat sich dann entwickelt Coaching auf der einen Seite, aber auch diese Begleitung, Mentoring, also wirklich zu gucken, Führungskräfte bei ihren Fragestellungen, Herausforderungen zu begleiten und auch in Unternehmen zu gehen und da auch nicht nur mit den Führungskräften zu arbeiten, sondern also ein Führungskräftetraining anzubieten. Das war auch so am Anfang so ein typischer Reflex. Und da habe ich gesagt, nee, das ist es nicht nur. Mir ist es wichtiger, nicht nur mit den Führungskräften zu arbeiten, sondern auch mit den Führungsstrukturen, also innerhalb der Company, innerhalb des Unternehmens. Genau, erstmal Punkt. Sonst.
Warum willst du dir das wieder antun? Du hast über 35 Jahre lang in Strukturen gearbeitet, die du dann auch verlassen hast, weil du gemerkt hast, dass sie nicht so flexibel sind, wie du sie vielleicht teilweise gerne gehabt hättest. Jetzt bist du als Coach gut geworden, hast dein Coaches auch einen Mehrwert geliefert. Sagst jetzt aber, weil du auch wahrscheinlich aus den Coaching-Sessions gesehen hast, da müsste man noch einen oben draufsetzen und theoretisch müssten wir auch in die Breite gehen und uns die Organisation angucken. Also ich verstehe den Weg, das macht total Sinn. Aber bist du nicht gerade erst dieser Welt entflohen, dass du dich jetzt wieder in dasselbe Haifischbecken reinschmeißen möchtest? Woher kommt das?
Für mich gibt es zwei Seiten. Die eine Seite ist die passive und die andere Seite ist die aktive Seite. Entweder ich akzeptiere die Welt so, wie sie ist, und sage, okay, ich kann das nicht beeinflussen, ich werde mich damit arrangieren. Das bin ich aber nicht. Das war ich noch nie, sondern ich gehe dann eher auf die aktive Seite und ich werde die Welt nicht retten können, aber ich kann in dem Moment, wenn ich mit Menschen arbeite, mit Teams arbeiten, können wir deren Welt ein Stück weit besser machen. Und das ist der Ansatz. Ich kann zuschauen, kann jammern, kann mit dem Finger auf andere zeigen oder ich kann es besser machen. Und ich habe mich für diese Seite entschieden, habe ich gesagt, ich mit meinen bescheidenen Mitteln möchte einen Beitrag dazu leisten, die Welt ein Stück weit besser zu machen.
Jetzt hast du ja noch keine Erfahrung von außen, Organisationen weiterzuentwickeln. Wie sind da jetzt so die ersten Projekte für dich angelaufen? Gab es da auch Rückschläge oder hat sich direkt aus einem ersten Gespräch auch so ein erstes Pilotprojekt für dich entwickelt? Also wie ist so dieser Switch verlaufen, zwischen, hey, ich coach nur diese Führungskraft, hin zu, wir machen jetzt mal das große Thema auf und schauen uns mal an, was bei dir im Unternehmen, in der Organisation wirklich passiert.
Also den Kontakt herzustellen, das ist relativ einfach. Also das ist natürlich auch mit Rückschlägen, ja. Also wie kommt man an die richtigen Menschen? Wie ist die Ansprache? Also ich sag mal, diese technische Seite. Ich glaube, die erste große Hemmschwelle ist wirklich ins Bewusstsein zu dringen und zu sagen, du hast ein Problem, über das du dir vielleicht noch nicht bewusst bist. Das heißt, deine Führungskräfte sind super motiviert und die können wir auch gerne auf Training schicken, aber dann kommen sie nach 2-3 Tagen Workshop oder einer Woche Workshop zurück in dein Unternehmen und das Unternehmen war aber nicht beim Workshop mit. Und da hat sich nichts verändert. Das heißt, die Führungskräfte kommen in bestehendes Umfeld zurück und die Wirkung verpufft relativ schnell. Und dieses Bewusstsein zu kreieren, das ist harte Arbeit und das dauert auch. Also da muss man ein Stück weit Geduld mitnehmen, weil das ist nichts, was Geschäftsführer, Inhaber oder HR-Verantwortliche, die auch Ansprechpartner sind, von heute auf morgen entscheiden und sagen, super, dann komm zu uns.
Das heißt, damit, mit der Aussage, stellst du ja eigentlich sämtliche Trainings- und Seminarangebote für Führungskräfte komplett in Frage.
Ich stelle sie nicht generell in Frage. Ich stelle den gesamten Kontext in Frage, in dem wir sie heute oder in den letzten Jahrzehnten wahrscheinlich auch behandelt haben. Ich glaube, das elementar ist, nicht nur die Trainings per se zu sehen, also isoliert betrachtet, sondern übergeordnet oder vergrößert zu sagen, okay, in welchem Umfeld bewegen sich die Führungskräfte? Das heißt, welche Herausforderungen hast du, liebe Führungskraft, hast du als Team, habt ihr Führungskräfte in eurem täglichen Miteinander, um, sage ich mal, einen bestmöglichsten Beitrag zur existierenden Wertschöpfung in eurer Firma zu geben? Wo gibt es Möglichkeiten, wo gibt es Hindernisse, wo werdet ihr vielleicht ausgebremst, wo traut ihr euch vielleicht auch nicht aufgrund von Hierarchien. Die Trainings per se an sich alleine versehe ich mit einem Fragezeichen im Kontext, im Vergrößerten mit den Führungsstrukturen und mit den Arbeiten an der Struktur sehe ich sie als super sinnvoll an.
Ich versuche mal kurz für mich zu übersetzen. Das heißt, die Art und Weise, wie du Führungskräfteentwicklung neu denkst, ist, dass wir nicht nur an den Führungskräften arbeiten sollten, um denen ein, sag ich mal, neues Denken beizubringen, sondern auch die Organisation darauf vorbereiten müssen, damit diesen Führungskräften entsprechend umgehen zu können. Das heißt, Organisation muss sich verändern, um neue Impulse auch wirklich implementierbar zu machen für die Führungskräfte.
Ja, das hat ganz viele Facetten. Das fängt damit an, wirklich die Bereitschaft auf Veränderung. Die Bereitschaft wirklich auf Veränderung. Zumindest sich in Frage zu stellen. Und wer macht das schon gerne oder wer lässt es schon gerne mit sich machen? Ja, also wer stellt sich hin auf die Mitte vom Marktplatz und sagt, okay, jetzt könnt ihr mir erstmal alles sagen, was sich in den letzten Jahren angestaut hat, was wir alles falsch gemacht haben, was nicht richtig läuft und wie ihr es machen würdet. Und das ist ja erstmal unangenehm. Aber das führt dazu, dass erstmal alles auf den Tisch kommt und es besteht die Möglichkeit dadurch, eine große Möglichkeit, Sachen wieder zurückzubiegen, wie sie vielleicht früher mal richtig gemacht wurden, oder komplett neu wieder zu implementieren. Und dann mit motivierten Führungskräften, weil die diese Änderung ja wahrnehmen. Die wissen ja, was Führungskräfte wissen doch heute, Mitarbeiter genauso, was sie heute behindert. Das wissen sie doch. Wir müssen doch nicht immer so tun, als ob die einen wissen alles und haben die Weisheit mit Löffeln gegessen und die anderen sind eigentlich nur die Doofen. Das ist ja nicht die Wahrheit.
Dann bleiben wir mal bei dem Gedanken, die erste Frage, was läuft denn schief in der Organisation? Wenn du sagst, die Organisation muss sich anpassen, damit sich Führungskräfte weiterentwickeln können. Was ist denn das Kernproblem von den meisten Unternehmen, Organisationen heutzutage, dass du sagst, die müssen sich weiterentwickeln?
Das größte Problem ist, das häufigste Problem, was ich mitbekomme, ist, dass Firmen sich verstärkt oder zu oft von der ursprünglichen Idee, wofür sie mal angetreten sind, entfernt haben. Das heißt, ich sage, wir reden hier über die Wertschöpfung. Also was ist das, was letztendlich Rechnungen bezahlt, Gehälter bezahlt, eine Rendite abwirft, wie auch immer. Und dann die Unterteilung zwischen Beschäftigung und Arbeit. Das heißt, wenn man mal in Arbeiten guckt, das heißt, in jedem einzelnen Prozess, in jeder einzelnen Tätigkeit, auch bei jedem einzelnen Mitarbeiten, ist das, was du tust, ist das, was die Person tut, wirklich zuträglich der Wertschöpfung oder ist es eine reine Beschäftigung? Also ist es irgendwas, sage ich mal, aus dem Speckgürtel gewachsen? Ja, dass man sagt, okay, das ist eine interne Referenz, wir müssen das machen, weil, hat aber ursprünglich erstmal nichts mit dem Kunden zu tun. Ja, der Kunde, also externe Referenz, und dieser Apparat, diese Prozesse, diese Arbeiten sind oftmals zu groß, zu hinderlich, zu langsam, zu kompliziert geworden.
Das heißt, du sprichst da eigentlich von Blindleistung im Unternehmen selbst. Ja, der Unterschied zwischen sinnvoller Arbeit und Beschäftigung ist halt genau diese Blindleistung, die stattfindet. Genau. Das heißt, teilweise auch unterschiedliche Teams arbeiten an denselben Themen, weil sie nicht miteinander kommunizieren, weil wenn du die Führungskraft das da drüber nicht vernünftig managst, und das, ja, dann entstehen natürlich enorme Kosten, die man natürlich erstmal optimieren kann.
Ja, es ist Blindleistung, nennt es Blindleistung. Ich nenne es auch Arbeitsquote, ja, also die Arbeitsquote, also weg von der Beschäftigung. Also was sind unnötige Beschäftigungen und rein in die richtige Arbeit? Menschen wollen ja arbeiten, Menschen wollen ja einen Beitrag leisten, Menschen wollen ja eine Wertschöpfung füttern.
Gibt es Untersuchungen zu dieser Arbeitsquote? Also kann man sagen, wie viel Arbeit nur Beschäftigung ist und wie viel Arbeit am Ende wirklich zutragend ist auf das Unternehmensziel oder auf den Unternehmenserfolg?
Schwierig. Also ich kenne keine, ehrlich gesagt, ich kenne keine. Ich glaube, so eine Pauschalität da reinzubekommen durch so eine generelle Zahl ist auch schwierig, weil die auch unterschiedlich ist. Ist es ein Dienstleister, ist es produzierendes Gewerbe, ist es die Größe des Unternehmens? Schwierig, aber durchaus berechtigte Frage. Mal gucken.
Ich meine, wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube auch jeder, der uns gerade zuhört, drüber nachdenkt, weiß er ziemlich genau, was so im täglichen Tun, wenn er irgendwo als Führungskraft, auch als normaler Arbeitnehmer angestellt ist, eher so eine beschäftigende Arbeit ist und was wirklich eine Hebelwirkung erzielt. Und ich glaube, aus dem Bauch heraus hat auch jeder ein sehr gutes Gefühl, wie hoch diese Blindleistung im eigenen Unternehmen oder diese Arbeitsquote, wie hoch oder wie niedrig sie am Ende wirklich ist. Nur jetzt müssen wir ja Entscheider überzeugen, die sehr zahlengetrieben sind, die das ja für sich auch messen wollen. Die wollen ja verstehen, ne, ich würde sagen, Ingo, gutes Konzept, aber wie wollen wir denn messen, ob das, was du uns hier vorschlägst, am Ende wirklich die Arbeitsquote erhöhen kann? Ja, also wie schaffen wir es, diese Idee oder das Problem, was du da adressierst, in Köpfe von Entscheidern zu verankern, die aber sehr KPI-bezogen sind, ja, die als Controller groß geworden sind, die Zahlen sehen wollen, die Messbarkeit sehen wollen. Ja, das, was du hier beschreibst, ist ja schon sehr human-centric, aber so funktionieren die Organisationen heutzutage noch nicht. Hast du für dich da schon eine Argumentation gefunden, wie man diesen KPI-Fokus so ein bisschen abschaffen kann? Weil das, was wir gerade beschreiben, ja, wo es auch keine wirklichen Zahlen für gibt, aber sieht da sehr viel auf Bauchgefühl, ja, was, glaube ich, viele direkt unterschreiben werden, aber am Ende geht es um Messbarkeit. Mhm. Wie gehst du mit diesem Konflikt um?
Ich sehe das gar nicht als Konflikt, sondern ich sehe das als Ergänzung und ich bin völlig bei dir, KPI-getrieben, ja oder nein, stärker oder schwächer. Ich glaube, wir sind immer gut beraten, generell gut beraten, wenn wir gewisse Kenngrößen haben. Und das können wir ja durchaus kreieren, indem wir Gespräche mit den Mitarbeitern vor Ort dann führen. Ja, dass wir mit ausgewählten Mitarbeitern, Bereichen wirklich, sage ich mal, exemplarisch reden, also verkettete Gespräche führen und sagen, was funktioniert gut, wo sind Sachen, die du speziell anmahnst oder die dich unterstützen könnten, um eine bessere Arbeit zu sein oder auch schneller zu arbeiten, zu schnelleren Ergebnissen zu kommen. Ich glaube, da kann man schon relativ schnell dann auch in so einen Zahlenbereich kommen. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Verkettete Gespräche sind aber elementar, um ein Gefühl quer durch die Firma zu bekommen.
Mhm.
Und das
Was
eine
haben wir?
schließt das andere nicht aus. Ich
Ja.
finde, das ist, ich glaube, das wäre ein alter Fehler oder es wäre die erste Falle, in die man tritt, zu sagen, okay, ich entscheide mich nur für das eine oder das andere.
Ja, aber ich glaube, um den Willen zu haben, die eigene Organisation weiterzuentwickeln, ja, wir reden da von einer großen Spanne an Unternehmen, muss ich selbst als der entsprechende Entscheider erstmal so weit sein, die Entscheidung treffen zu können. Und das liegt wahrscheinlich nicht daran, dass die Zahlen vielleicht gerade nicht gut funktionieren, ja, dass wir irgendwie Umsatzprobleme hätten oder die Margen einbrechen, sondern ich muss ja wahrscheinlich als Mensch erstmal die Entscheidung treffen, dass mein Unternehmen ein bisschen mehr Spaß machen sollte für die Arbeitnehmer. Dass man ein bisschen weniger, ne, zur Arbeit kommt, nur um beschäftigt zu sein, sondern wirklich die Mitarbeiter hat, die an dem gemeinsamen Ziel arbeiten wollen. Das ist ja die Entscheidung, so eine Veränderung anzutreten, entsteht ja, würde ich jetzt sagen, weniger aus einem Need, etwas verändern zu müssen, sondern eher aus dem Drang, etwas verändern zu wollen. Ist das auch das, was du beobachtest?
Ja, aber da gibt's schon auch Messgrößen, wo du eingreifen kannst. Ja, wo du sagen kannst, okay, du guckst dir bestimmte Messgrößen an, also KPIs, ja, du kannst, und ganz offensichtliche, sei es jetzt Krankheitsquote, sei es Standzeiten von Mitarbeitern innerhalb der Company, sei es
Was ist
jetzt auch,
Standzeiten als Messgröße?
bitte?
Was bedeutet Standzeiten als Messgröße?
Standzeiten, das heißt, Mitarbeiterbindung, wie lange sind, also
Okay.
Firmenzugehörigkeit, Standzeiten. Auch zum Beispiel gewissen Portalen, wo Mitarbeiter ihre eigene Company bewerten, reinzugucken, aber auch, wie leicht ist es für die Firma, neue Kräfte zu bekommen. Das heißt, bei externen Ausschreibungen, wie viele Bewerbungen gibt es? Also da gibt es schon auch Möglichkeiten, ein relativ schnelles Gefühl dafür zu entwickeln. Ich sag mal, einen Kompass herzustellen. In welche Richtung zeigt der? Also wo sind Stärken der Company? Wo sind aber auch vermeintliche Potenziale, wo man sagt, okay, da müssten wir selber wahrscheinlich auch mal tiefer reingucken.
Wo du von Potenzialen sprichst, was sind denn die, was sorgt denn dafür, dass meine Organisation nicht so gut funktioniert, wie sie funktionieren sollte? Ja, du hast ja gerade davon gesprochen, dass das Ziel eigentlich von deiner Arbeit ist, die Arbeitsquote zu erhöhen. Warum ist die Arbeitsquote oder wie ich jetzt genannt habe, die Blindleistung in den Organisationen heutzutage so, wie sie ist?
Ich glaube, das hat ganz viel mit, ich glaube, ein gewisser Punkt, den ich immer wieder feststelle, auch in den Gesprächen mit den Entscheidern, aber auch mit den Führungskräften, ist das Thema ihr da unten oder ihr da oben. Das heißt, dieses eindimensionale Aufeinanderzeigen zu sagen, okay, ich sag mal, Führungskräfte sagen ja, wenn du, also Führungskräfte zu ihrem übergeordneten Chef sagen im Normalfall, wenn du mich wahrnimmst, dann fange ich an zu arbeiten. Und ein Chef sagt, also die Entscheider sagen, arbeite und dann nehme ich dich wahr. Das heißt, bring erstmal Leistung. Und ich glaube, das ist zum Beispiel ein Unterschied auch innerhalb der Kommunikation. Beide wollen letztendlich ja dasselbe. Die Frage ist, welche gemeinsamen Werte verbinden sie? Und wie stark ist das Commitment zwischen den beiden, in dieselbe Richtung zu laufen? Das heißt, inwiefern sind die Prozesse auch aufeinander wirklich abgestimmt? Also auch die Kommunikation wird aufrechterhalten. Was ich heute erlebe, ist oftmals der Satz, ich weiß nicht mehr, was von mir verlangt wird. Ich muss irgendwie alles machen. Ich kann das gar nicht entscheiden. 60%, und da gibt es Studien zu, 60% der Unzufriedenheit von Führungskräften besteht darin, dass sie auf Entscheidungen von ihrem übergeordneten Manager, Management-Level warten. Das heißt, es werden keine Entscheidungen mehr getroffen. Weil wir müssen uns zurückversichern, wir müssen erstmal gucken, wir müssen erstmal fragen. Keiner will mehr ein normales kaufmännisches Risiko eingehen in Form von die Routinen sind beschrieben und auf Basis dessen kann ich auch entscheiden.
Wie löst man das?
Das löst man im besten Falle dadurch, dass ein gemeinsames Verständnis darüber existiert, was jedem seine konkrete Rolle und seine Befugnis ist. Ich rede mal über dieses Thema Roles and Responsibilities. Was ist meine Rolle und was kann ich entscheiden? Das heißt, ich muss mich nicht mehr permanent auch zurückversichern. Natürlich gibt es dann auch Vier-Augen-Prinzipien und so weiter, rechtliche Geschichten, die da mit reinspielen. Aber dass die Führungskräfte über die Ebene, wo wir reden, die Verantwortung auch nehmen und selbst entscheiden können und das auch tun. Das auch wirklich tun. Und dadurch werden auch Fehler eingekauft. Ganz klar. Aber ist es ein Fehler, also eine bewusste falsche Entscheidung, dann ist es ein Fehler. Oder ist es ein Irrtum, weil ich es nicht besser wusste? Dann ist es eine Frage der Ausbildung.
Alles, was da ja auch mitschwingt, ist, dass ein Fehler eigentlich weniger schlimm ist, als keine Entscheidung zu treffen.
Naja gut, Fehler, es gibt Fehler, die sind natürlich schlimm. Ja,
Klar.
schlimm in Form von Kosten, in Form von Qualität, vielleicht auch wirklich gefährlich. Kommt drauf an, jetzt nehmen wir nur einen Chemiebereich oder wie auch immer. Die können natürlich gefährlich sein, aber ich sag mal, wer einen Fehler, denselben Fehler zweimal macht, ist eine bewusste Entscheidung. Ja. Ein Irrtum passiert, weil ich es nicht besser wusste. Und dann ist es eine Frage der Ausbildung. Dann denke ich mir, okay, dann muss ein Mechanismus, wäre es gut, wenn ein Mechanismus greift von wegen, okay, was lernen wir daraus und wie können wir es beim nächsten Mal besser machen? Was wir heute ja tun, ist, dass wir in diesem Problemdilemma, in diesem Fehlerdilemma behaftet sind, dass er der erste Reflex ist, wer war schuld?
Genau, und das führt dazu, dass wir keine Entscheidungen mehr treffen. Ja, und wenn du keine oder nicht schnell genug Entscheidungen treffen kannst, entstehen daraus ja auch Opportunitätskosten, die du natürlich nicht messen kannst. Aber das ist ja auch, glaube ich, eine der Probleme, über die viele Arbeitnehmer und auch Führungskräfte klagen, dass halt Entscheidungen nicht getroffen werden können. Ja, das
Genau.
einfachste Themen ewig irgendwo im Postfach warten, bis dann mal diese eine Person sich Zeit nimmt dafür, irgendwie den Haken dahinter zu setzen. Ohne sich wahrscheinlich das Projekt überhaupt genau anzugucken oder sich durchzulesen, worum es da genau geht.
Es geht darum, sich abzusichern. Ja, ich will mich absichern, weil das ist dann vielleicht auch ein natürlicher Reflex erstmal. Ich möchte erstmal nicht schuld sein, weil das ist so anerzogen. Ja, das erste ist ja, wer war schuld? Anstelle zu sagen, okay, wir nehmen den Fehler, das Resultat zur Kenntnis und sagen, was können wir beim nächsten Mal besser machen und was können wir daraus lernen? Also wirklich nach vorne zu gucken. Heute, 80% der Diskussion ist im heute Fokus auf den Fehler und rückwärts gewandt, um den Schuldigen zu suchen. Das ist eine völlig verbrauchte Energie. Braucht kein Mensch. Nützt auch keinem was. Nützt vor allem nicht dem Kunden.
Das, was du ja beschreibst, ist schon ist ein Kulturthema eigentlich für die Organisation. Jetzt stelle ich mal die dumme Frage, was ist denn, wenn ich die Menschen, die ich bei mir in der Organisation habe, wenn die gar nicht in diese neue Kulturvorstellung passen? Weil ich gehe davon aus, dass wir viele Arbeitnehmer oder auch Führungskräfte dann in solchen Organisationen finden, die ja die bisherige Kultur mitgeprägt haben. Deswegen sind die Sachen ja so, wie sie sind, die Umstände so, wie sie sind, weil wir ja entsprechende Personen, entsprechende Schlüsselpositionen haben, die natürlich dann diese Werte, die sie mit reingebracht haben, vorleben. Und jetzt kommst du von außen und sagst, wir müssen das anders denken, dass Reibung vorprogrammiert. Wie gehst du mit solchen, da sind wir wieder in deiner Rolle als Coach, ja? Wie gehst du mit solchen, ich nenne sie mal Störfaktoren, in so einem Veränderungsprozess dann um?
Das soll ja irritieren. Das soll ja irritieren. Und es wäre ja auch Augenwischerei, sich hinzustellen und zu sagen, das ist total einfach und wir drücken auf den Knopf und alles wird gut und ihr müsst nur mal ein bisschen mitmachen und dann wird das schon passen. Das ist nicht der Fall. Und dann ist, glaube ich, aber auch wichtig, darüber zu reden, was ist überhaupt eine Kultur? Ja, was ist eine Kultur von einer Firma? Woraus speist sich eine Kultur? Wie ist eine Kultur gewachsen? Ja, eine Kultur ist ja aus meiner Sicht das, so wie ich mich verhalte, weil es von mir erwartet wird. ich glaube, das wird von mir erwartet, also verhalte ich mich so. Ja? Mhm. Weil ich beobachte Verhalten von anderen Kollegen, ich beobachte Gespräche von Kollegen an Kaffeemaschinen und daraus ergibt sich eine Einstellung, wie die Kultur ist. Das ist immer so ganz schön zu sehen bei neuen Kollegen, bei neuen Mitarbeitern, die in eine Firma kommen, die erstmal, ich sag mal, unvorbelastet kommen, vielleicht manchmal auch die richtigen Fragen stellen. Das Risiko, dass sie die richtigen Fragen relativ schnell nicht mehr stellen, die ist ja relativ groß, weil dann haben sie sich angepasst. Aber diese Irritation ist ja wichtig. Die Irritation ist ja insofern wichtig, erstmal aufzunehmen, was läuft nicht optimal, beziehungsweise was ist die Zielvorstellung. Und dann zu gucken, weil du gesagt hast, passen sie dazu? Mhm. Generell sage ich immer, sie passen immer dazu. Weil sie haben die Firma, das Unternehmen über kurz oder lang ja auch begleitet, haben ihren Beitrag geleistet. Die Frage ist nur, wie will sich das Unternehmen für die Zukunft aufstellen? Mhm. Und da ist es wichtig, dann auch zu kommunizieren, dass eine Kulturveränderung oder eine Kulturanpassung auch wieder kein Knopfdruckthema ist, sondern ein Prozess, der eng begleitet werden muss. Und jetzt kommt das Entscheidende aus meiner Sicht oder mit einer der entscheidenden Faktoren auch stark vorgelebt werden muss von den entscheidenden Führungskräften. Weil das, was ich predige, das muss auch gelebt werden. Das heißt, wenn das beschlossen wird, dass das der Fall ist, dass wir in diese Richtung geht, dann muss das auch Verhaltensänderungen nach sich führen und nicht immer mit der Erwartungshaltung, die Mitarbeiter müssen das als erstes tun.
Das, was du gerade beschreibst, ist eigentlich, worüber wir jetzt die letzten 10, 15 Minuten sprechen, ist das Führungsentwicklung, wenn ich das Gefühl habe, dass ich meine Führungskräfte weiterentwickeln muss, es eigentlich auch bedeutet, dass ich mich mal selbst, also als Organisation, mal auf den Prüfstand stellen sollte und mal reflektieren muss, ist das, was ich überhaupt mir wünsche von meinen Führungskräften, das, was sie bei mir überhaupt ausleben können. Ja, und auf einmal wird von einem, ich schicke mal meine Führungskräfte zum Ingo, die werden dann gecoacht und dann kommen die richtig fit wieder zurück. Eigentlich ein Change-Thema, weil wir auf einmal unsere Organisation verändern müssen, um diese Ziele und diese Werte, die wir in Zukunft eigentlich auch durch unsere Führungskräfte ausleben lassen möchten. Wir brauchen dafür erstmal einen nährbaren Boden, den haben wir aktuell nicht. Und die Erkenntnis muss es eigentlich erstmal geben.
Genau.
Ja, das heißt eigentlich, das spricht ja auch für dich als oder ne, auch als Unternehmer, dass du auch diesen Schritt gegangen bist. Das heißt, Führungskräfte-Coaching im Einzelnen, das ist halt, da bekämpfst du Symptome. Da versuchst du, da kämpfst du einen Kampf mit Führungskräften ab einem gewissen Punkt, den man nicht mehr gewinnen kann, weil halt die Ursache nicht in der Person liegt, vielleicht auch nicht mal im Team, sondern in der gesamten Organisation, in der halt diese Führungskraft mit seinem Team entsprechend agiert.
Ich glaube, das ist ein Gesamtkonstrukt. Und ich glaube, und da schließt sich vielleicht der Kreis ein bisschen wieder von der Ursprungsidee bis zum jetzigen Arbeiten mit Führungskräften. Ich sag mal, wenn du mit Führungskräften arbeitest, mit mehreren über mehrere Jahre lang, dann bilden sich ja eine Handvoll Themen heraus, Oberthemen, die die Führungskräfte beschäftigen. Und eines der Themen ist dann auch, dass du, wenn du das hierarchisch denkst, dann sagst, okay, Kommunikation oder Kommunikation, Führungsverhaltung praktisch zu dem übergeordneten Level, also zu den Entscheidern und wieder zurück zu den Führungskräften. Das heißt, auch Führungskraft in der Rolle als Sandwich-Position. Und oftmals ist die Frage durchaus berechtigt, dann zu sagen, okay, an die Führungskräfte gerichtet, wo ist der Elefant hier in diesem Raum? Sitzt der mit im Raum? Mhm. Oder reden wir über einen Elefanten, der vor der Tür steht? Und wenn es das Zweite ist, dass sich herausstellt, dass der Elefant nicht mit dabei ist, dann ist es die gravierende Frage, die man sich stellen sollte, ist die Zusammensetzung von dem Team, um das Problem, sprich den Elefanten zu lösen, richtig.
Wie gehe ich diesen Schritt als Führungskraft? ich finde ohne dich oder alleine raus, dass mein Unternehmen nicht mir diesen Nährboden gibt, um mich als Führungskraft weiterzuentwickeln. Jetzt gehe ich ja nicht einfach zu meinem Chef und sage ihm, dass es hier gerade nicht so gut läuft und ich will jetzt was Großes verändern. Das macht man ja leider heutzutage nicht. Also schlecht für die eigene Karriere. Wie stoße ich die Veränderung an, wenn ich als Führungskraft sehe, also ich will das Unternehmen nicht verlassen, das können wir ja einfach mal als Fixpunkt definieren.
Genau.
Wie kann ich als Führungskraft, die nicht die Entscheidungsfähigkeit hat, organisatorisch was zu verändern, diese Veränderung anstoßen?
Eine gute Methode, mit der ich immer ganz gerne arbeite und wo ich auch durchweg positive Rückmeldungen bekomme, ist, nennt sich Circle of Influence. Das heißt, diese drei Kreise, ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, praktisch diese drei Kreise, der innere Kreis ist das, was ich selbst verändern kann. Der drumliegende Kreis ist praktisch der Bereich, den ich beeinflussen kann. Also dafür brauche ich eine Unterstützung, jemand anderen, eine andere Abteilung. Und der äußere Kreis ist praktisch der Kreis, wo ich weder selbst verändern kann, noch beeinflussen kann. Der ist völlig außerhalb von meiner Einflussnahme. Und jetzt kommt das Entscheidende aus meiner Sicht, aber auch das Geniale an dieser Methode. Wir konzentrieren uns oftmals überwiegend auf diesen ganz außenliegenden Kreis.
Das, was wir nicht kontrollieren können.
Genau. Das, was ich weder verändern kann, noch beeinflussen kann. Wende da aber extreme Energie drauf. Das heißt, der Kreis nimmt Platz in meinen Gedanken, in meinen Handlungen zu, ich sage jetzt mal 60, 70, 80%, wenn nicht sogar noch mehr. Und so färben sich auch meine Gedanken und meine Kommunikation in Richtung Mitarbeiter, die da oben sind schuld, ich kann es nicht verändern. Und je mehr ich mich aber im Umkehrschluss auf die Bereiche konzentriere, die ich, und das wäre der erste Schritt, das wäre der Ansatz, zu sagen, was kannst du verändern und was kannst du mit Hilfe von Kollegen, mit denen du gut klarkommst, die dich unterstützen, die auch kooperativ sind, beeinflussen. Konzentriere dich darauf und versuch, die beiden Kreise deutlich größer zu machen und dadurch den ganz äußeren Kreis kleiner zu machen. Und das habe ich ganz konkret schon auch in mehreren Rückmeldungen, dass das auch nicht auf Knopfdruck, klar, aber das geht relativ schnell innerhalb von 2-3 Monaten, dass man eine Veränderung spürt. Dass man eine Veränderung und dass mich dann auch Coaches anrufen oder Mentees und sagen, Ingo, Wahnsinn. Ich habe jetzt einen Trigger gefunden, wo immer, wenn das passiert, denke ich an das, was wir besprochen haben und konzentriere mich auf das, was ich ändern oder beeinflussen kann. Und das andere lasse ich erstmal außen vor.
Ich finde das Denkmodell ganz, ganz spannend, weil diejenigen, die sich nur auf den äußeren Kreis konzentrieren, die kommen halt sehr, sehr schnell in diese Situation, dass sie sich machtlos fühlen. Dass die merken, egal was sie tun, das hier verändert sich nichts. Ja, so entsteht die innere Kündigung, so ein bisschen das Buzzword, glaube ich, der letzten Jahre.
Quiet quitting, ja.
Ja, weil man halt das Gefühl hat, man kann nichts mehr bewegen. Ja, das hat man, vielleicht macht man sinnvolle Arbeit in diesem kleinen Scope, in dem man unterwegs ist, aber die große Idee kann man nicht mehr umsetzen. Man kann nicht voranschreiten. Wenn wir jetzt zurückgehen zu deiner Zeit bei IKEA, jetzt haben wir ein bisschen drüber gesprochen, über Organisation. Wenn du es aus deiner heutigen Perspektive bewerten musst, was war der Grund, dass du raus wolltest? War es dein falscher Fokus auf, ich habe hier keine Macht mehr, keine Kontrolle mehr? Hast du selbst, sage ich mal, den Fehler begangen, den vielleicht auch viele zukünftige Coaches aktuell begehen von dir? Oder war es wirklich ein Thema, dass die Organisation noch nicht bereit war für den Ingo damals und eigentlich heute sich verändern müsste, um dir als Führungskraft damals gerecht zu werden?
Ich glaube, es ging gar nicht um die Veränderung im Außen. Ich glaube, es ging vielmehr um die eigene Veränderung im Innen. Das heißt, bei mir selbst. Das, ich meine, 37 Jahre lang, das ist eine ganz lange Zeit. Wahrscheinlich manche deiner Podcast-Gäste, die sind noch gar nicht 37 Jahre alt. Gehe ich mal von aus. Ich
bin selbst erst 31.
Na, siehste, also Ich glaube, wenn du eine gewisse Gewohnheit hast in der Schleife, du wirst permanent auch gefragt, du Ingo, pass mal auf, ich habe mich nie auf einen Job beworben. Ich bin immer gefragt worden. Also das ist so ein gewisser, das ist natürlich ein schönes Gefühl irgendwann, kann man sich gut einrichten. Das macht vielleicht aber auch ein bisschen lethargisch, ein bisschen müde, ein bisschen satt. Und das meine ich mit der Veränderung im Inneren. Das heißt, da will ich der Company gar nicht. Da gab es genauso Baustellen, gibt es heute auch, wie in allen anderen Companies auch. Aber da würde ich den Fokus eher auf mich legen in Form von die Veränderung, die ich wollte für mich.
Aber hast du damals als Führungskraft schon richtig agiert oder bist du selber in der Falle gelandet, die du uns eben beschrieben hast?
Ich glaube, die da oben, und ich bin, wie du es auch beschrieben hast, ich bin machtlos, das hat sich bei mir nie so wirklich verfangen. Das war, nee, ich war
Vielleicht, wir
immer
müssen an
schon der,
dieser Stelle IKEA ein kleines Lob aussprechen, dass die auf ihrer Organisations- und Kulturebene scheinbar einen guten Job machen.
ja, es gibt also ganz viele Kollegen auf meinem Weg, wenn ich zurückdenke bis in den letzten Jahren, die genau diese Einstellung hatten. Ich kann nichts ändern und ich habe das jetzt schon dreimal gesagt und es passiert nichts. Und ich aber immer schon den Reflex hatte, um zu sagen, okay, was hast du denn konkret gemacht? Und hast du wirklich alles versucht? Also ich habe eher immer schon auch da vielleicht so diese ersten Coaching-Ansätze oder nicht bewussten Ansätze genommen, um zu sagen, wie kann man die Kuh vom Mais kriegen? So dieses Lethargische und ich gebe mich der Geschichte hin, das war nie mein Ding. Da war ich nie ein Freund von.
Das heißt, du bist auch nie Gefahr gelaufen, genau da reinzulaufen in diese Problematik, weil du einfach von Anfang an optimistisch an die Situation rangehst, ja, und dich damit natürlich auch auf die Sachen fokussierst, die du kontrollieren kannst. Aber wenn du immer nur auf die Problemfelder guckst, wo du keinen Zugriff hast, dann
Ja.
bleibst du auch nicht lange optimistisch. Ja,
Ja, ich
kriegst
meine,
die Kuh auf jeden Fall nicht vom Eis.
es gab sicherlich die ein oder andere Situation, wo selbst ich dann aufgrund der Größe, aufgrund des Drucks vielleicht, aufgrund der Verantwortung, die ich dann auf meinen Schultern gespürt habe, vielleicht den Wald vor lauter Bäumen auch nicht gesehen habe. Das kann durchaus sein. Und dann hat mir aber immer geholfen, und das ist sicherlich auch ein Part, tausch dich aus, geh ins Gespräch, tausch dich aus. Such dir jemanden vertrauensvollen, wo du sagst, okay, der hat nochmal eine andere Sicht auf die Dinge. Und das hat mir auch immer geholfen, mehr oder weniger.
Wenn wir jetzt auf deine Selbstständigkeit blicken, von Kinderbuchsprecher über Coach, jetzt hin zum Organisations- und Führungskräfteentwickler. Bist du schon am Ziel oder wo geht die Reise noch hin?
Um Gottes Willen. Kevin, mach mir keine Angst. Ach nee, das Ziel. Ich tue mich immer schwer mit diesem Übergeordneten, mit diesem allgegenwärtigen, das Ziel. Da tue ich mich ganz schwer damit. Wenn wir über kleinere Ziele reden, wenn wir sagen darüber, was will ich als Coach erreichen, was will ich als Mentor erreichen. Das ist für mich schon realistischer und greifbarer, aber so dieses Übergeordnete, da, wo es dann auch vielleicht schon in Richtung Sinn des Lebens, Werte und so weiter geht, da tue ich mich manchmal ein bisschen schwer damit. Aber runtergebrochen so ein bisschen, damit kann ich dann eher was anfangen.
Dann brechen wir es runter. Was sind deine Ziele als Coach, als Mentor?
Mein Ziel als Coach ist es, dass ich bestmöglichst oder dass ich im besten Wissen und Gewissen alles dafür getan habe, dass ich gut geschult bin, dass ich gut ausgebildet bin und dass ich meinem Coaching meine Note, also die Ingo-Note beigebe, so dass Menschen sagen, das habe ich jetzt auch schon des Öfteren gehabt, so von wegen, ich habe da nichts Gutes über Coaching gehört und dann nach dem Coaching mit mir sagen, ach, das war ja also super hilfreich oder interessant oder nicht so schlimm wie gedacht. Ich möchte bestens präpariert sein und möchte meine innere Haltung in der besten Art und Weise auf meinen Coachee übergeben, sozusagen.
Was ist denn der Fingerabdruck von Ingo?
Glaube, der Fingerabdruck habe ich in Vorbereitung zu unserem Gespräch, da habe ich ja, da habe ich dann auch überlegt, was könnte denn so ein individuelles der Fingerabdruck sein. Ich glaube, Fingerabdruck ist bei mir das Thema Lösung. Ich stehe für Lösung. Und ich sage ja auch immer gerne, ich provoziere Lösung, also wohlwollend. Ja, provozieren hat ja für den einen oder anderen immer so einen negativen Touch. Für mich hat das durchaus einen positiven Touch, weil ich stehe für Lösung, ich gehe für Lösung. Und Lösung hat ganz viele Facetten. Wie kommen wir dahin? Was müssen wir dafür tun? Was bringt jeder damit für rein, um eine Lösung zu kreieren? Also ganz viele Facetten. Für mich ist der Fingerabdruck, in Lösungen zu denken und zu agieren und nicht rückwärts gewandt und in Problemen sich zu suchen.
Ich glaube, das ist enorm wertvoll, weil mit dem Fokus auf Lösungen entsteht Bewegung. Probleme bremsen immer aus. Ja, sowohl
Total.
gedanklich als natürlich da unten auch in der Umsetzung. Lösungen motivieren, aufzustehen, in die Bewegung zu kommen, auch über kleine Hindernisse rüberzuspringen, wenn man halt den Fokus
Total.
auf das hat, was man erreichen möchte.
Die laden auf, die laden positiv auf, die sind in die Zukunft gerichtet, die ziehen mich, die motivieren mich. Das ist etwas, wo ich sage, ja, das will ich erreichen. Und weg, wie vorhin schon gesagt, weg von diesem, wer war es, warum ist das passiert, wieso, weshalb, und dann nochmal eine Schleife drehen und nochmal eine Schleife. Aber es kommt nichts Konkretes, Positives, Konstruktives dabei raus. Und deshalb für mich Art Lösung ist so extrem sexy. In allem, was ich tue, mit Coaches, auch einen der ersten Handlungen zu sagen, okay, habe ich verstanden, deine Herausforderung, aber was würde dir jetzt helfen? Also so diese Frage, um auf die andere Seite der Macht zu kommen, sozusagen.
Wenn du heute mal zurückblicken mü müsstest auf ein jüngeres Ich, welche Tipps würdest du einem jüngeren Ingo mitgeben, um vielleicht besser
Sei
vorbereitet zu sein auf die Reise bei IKEA, auf die Reise in deiner Selbstständigkeit?
und bleibe mutig. Hör nie auf zu lernen, also dir Sachen neu anzueignen. Behalte immer einen offenen Blick auch für andere Meinungen. Und deine Lösung muss nicht gut sein für die andere Seite, für dein Gegenüber. Also die Lösung, die du vielleicht direkt parat hast, muss 0,0 passen für dein Gegenüber. Also bleib offen im Gespräch und höre hin. Ich sage immer, es gibt einen Unterschied für mich zwischen Zuhören und Hinhören. Zuhören ist so dieses mehr oder weniger, ich nehme das wahr, aber verarbeite das nicht aktiv. Und Hinhören ist wirklich Interesse an dem, was gesagt wurde, ohne schon eine Antwort parat zu haben.
Das hast du jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Bist du das Problem selbst mal reingelaufen, dass du zu früh dachtest, ich habe hier die Lösung und hast quasi deinem Coachee oder deinem Mitarbeiter damals noch die Lösung aufgedrückt? Also hast du eine schlechte Erfahrung gemacht, dass du heute so sensibilisiert dafür bist?
Sehr gut beobachtet, muss ich dir mal ein großes Lob aussprechen. Bei den Coaches nicht, da das habe ich schon abgelegt bei Mitarbeitern früher. Es war durchaus der Fall, dass ich so diese Einschätzung hatte, ich als Führungskraft muss die Lösung parat haben. In dem Moment, wo wir ein Problem bestehen oder ein Problem haben, auf den Tisch bekommen, muss ich als Führungskraft die Lösung haben. Das heißt, der Reflex, der dann auch passierte in der Abteilungsleiterrunde sozusagen, dass in dem Moment alle mich angucken. Ingo hat schon die Lösung. Und am Anfang ist es natürlich Bauchpinselei, falsch verstandene Wertschätzung, all diese Geschichten. Und dann liefere ich. Ob die Lösung dann richtig war oder falsch, es spielt ja erstmal keine Rolle, aber ich hatte eine Lösung. Und im Laufe der Zeit habe ich erkannt, dass das eine völlige Sackgasse ist, völliger Schwachsinn, völliger Humbug. Das aber zumindest mit derselben Gruppe zu verändern, das ist ein langer Weg. Und da muss ich sagen, da, also kommst du dann in die Zusammenarbeit mit einer anderen Gruppe, dann ist es wesentlich leichter. Machst du das während der laufenden Fahrt im selben Bus mit denselben Passagieren, dann ist das schon, ich sag mal, ein Offenbarungsthema, dass man das dann auch offen und ehrlich ansprechen muss, weil sonst veränderst du es nicht.
Das, was du beschreibst, dass man als Führungskraft immer die Lösung parat haben muss, ich glaube, ich auch ein deutsches Kulturthema. Ich glaube, das war ein vergangener Podcast-Gast. Der kommt aus dem Kultur-Coaching-Bereich. Also der hilft Teams, Organisationen dabei, Kommunikation über Ländergrenzen hinweg zu gestalten. Nicht indem er aufklärt, ja, die Niederländer, die ticken so, die Japaner ticken so, sondern indem er halt wirklich die Kommunikation begleitet und halt sensibilisiert. Ja, und da sind wir auch auf das Thema Führung gekommen und darauf, dass in der deutschen Kultur die Führungskraft immer die Lösung wissen muss. Wenn du aber, ich glaube, es war die japanische Kultur, die du anschaust, ist das absolut nicht der Fall. Da wird von dir als Führungskraft nicht erwartet, dass du die Lösung lieferst, sondern du bist derjenige, der das Team zu dem Punkt bringt, dass die Lösung entwickelt wurde. Und es wird als unhöflich fast schon erachtet, wenn du
Genau.
als Führungskraft eine Lösung vorgibst. Ja, das ist in der japanischen Kultur, Unhöflichkeit ist ein größeres Thema als in der deutschen. Aber das war für ihn auch irgendwann ein Learning, was ich enorm spannend finde, weil es setzt in Deutschland natürlich einen enormen Druck auf uns Führungskräfte, wenn wir ständig die Lösung wissen müssen.
Bei
Ja,
uns
statt dass
ist
man halt auch hier mal sagen kann, hey, ich weiß es nicht. Lass uns gemeinsam eine Lösung entwickeln. Das ist ja genau das, was du gerade beschrieben hast, diesen Druck mal abzulegen, ja, wenn der Bus schon fährt und alle drin sind. Und
Da
das
ist
zu
ja die,
verändern ist gar nicht so einfach.
das ist das Thema Schwäche, kommt da bei uns natürlich ganz, ganz massiv, ja,
Genau.
dass ich als Führungskraft in dem Moment schon die Alarmglocken anhabe. Naja, gut, wenn ich jetzt nicht mit der Lösung komme, dann wird mir das als Schwäche ausgelegt. Aber es ist ja, wenn man sich mal ein bisschen entfernt von der Situation und man geht so ein bisschen in eine andere Ebene, in eine Metaebene und guckt sich das ganze Spiel mal von oben an. Und man wird die Frage stellen dann, okay, jetzt gucken wir mal allgemein, wer hat eine Idee dazu, wer hat eine Einschätzung, hatte jemand schon mal eine vergleichbare Situation, wie seid ihr da vorgegangen, was habt ihr daraus gelernt, was war gut, was war schlecht. Also mehrere Perspektiven, mehrere Meinungen einzuholen, das kann doch nur gut sein, das kann doch nur gewinnbringend sein. Aber diese Stärke, dann im Umkehrschluss, diese Stärke zu besitzen, gerade bei jüngeren Führungskräften, zurückzutreten und den Raum zu öffnen, zu sagen, ich lade euch hier mit ein. Wie seht ihr das? Das ist natürlich auch eine Entwicklung und die bringst du ja nicht von Tag 1 mit.
Absolut nicht.
Aber
Aber eher,
das
wenn
zu
es auch
fördern, aber
kulturell
das zu
anders gefordert
fördern.
wird.
Ja, aber das zu fördern oder das, weil du sagst, das ist auch Thema Kultur, sowas zu implementieren. Ja.
Das geht auch wieder zurück auf das Thema Verantwortung verteilen. Ja, und auch
Total.
Mitarbeitern, die vielleicht nicht in der Führungsrolle sind, das Gefühl zu geben, dass sie eine gewisse Verantwortung haben an dem, was passiert. Und auch Entscheidungen mittreffen können, mündig sind.
Total. Und hast du eine Führungskraft, die so agiert, erkennst du das sofort an den Mitarbeitern? Sofort. Weil die Mitarbeiter sich einbringen können, ungefragt eine Idee kreieren, ihren Beitrag leisten, sich verantwortlich fühlen fürs gemeinschaftliche Ergebnis, das wirst du sofort spüren. Genauso im Umkehrschluss. Setz dich mal in 10 ausgesuchte Abteilungsleiter-Meetings hinten in die dritte Reihe und mach mal nur eine Strichliste. Ja, die anderen müssten, so Aussagen, ja, die anderen müssten, oder das haben wir doch schon immer versucht oder so, und da macht man eine Strichliste. Und du wirst relativ schnell sehen, 20 Minuten lang, wie viele Striche du auf welcher Seite hast.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ingo, mit Blick auf die Zeit,
Ja.
danke für deinen Input, danke für deine offenen Worte. Ja, ich habe dich ja gefragt, was du deinem jüngeren Ich für Tipps geben würdest. Ja, du hast gesagt, sei mutig, sei weiterhin offen und versuch zu lernen. Ich glaube, das sind so zwei Sachen, die kann ich dir auf jeden Fall unterschreiben. Ja, ich kenne dich jetzt, glaube ich, seit kurz nachdem du angefangen hast, dich selbstständig zu machen. Du hast dich viel verändert, viel weiterentwickelt. Das heißt, du warst mutig, auch Sachen wieder zu hinterfragen, die schon da standen. Hast aber gleichzeitig immer das offene Ohr gehabt, um dich weiterzuentwickeln.
Ja.
Ja, und bist auch dann auch nicht mehr der Jüngste, dann noch diese Offenheit zu haben und diesen Weg zu gehen, hat meinen vollen Respekt. Also, ich schätze die Gespräche mit dir sehr und auch den Blick, den du auf Coaching, aber jetzt auch Organisation und Führungskräfteentwicklung hast.
Dankeschön, das freut mich. Dankeschön.
Wenn du das heutige Gespräch in einen Punkt zusammenfassen müsstest, den der Zuhörer, den wir heute jetzt noch mit dabei haben, für sich umsetzen sollte, diese eine Botschaft, diese eine Message, welche wäre das?
Ich habe heute einen Beitrag auf LinkedIn gesehen mit drei Wörtern Überschrift und der hat mich zum Halten gebracht. Mach es einfach. Mach es einfach aus zweierlei Sicht. Mach es einfach, also halte es einfach und mach es einfach, also komm ins Tun. Und ich finde, das beschreibt es so gut. Halt es einfach, aber tu es auch. Komm in die Wirksamkeit, komm ins Tun. Ich glaube, diese beiden Sachen miteinander verbunden, da steckt so viel positive Energie drin und ich glaube, das könnte spontan eine schöne Klammer für das Gespräch heute sein, also unter diesem Aspekt. Mach es einfach und halte es einfach.
Dann Ingo, danke für deine Zeit, danke für deinen Input heute.
Danke dir, herzlichen Dank für die Einladung.